Dies ist ein Studypedia-Podcast für die Universität Osnabrück für die Vorlesung Europäische Rechtsgeschichte bei Professor Dr. Hans Schulte-Nölke. Die Sprecher sind Dieter Spanagel, Alina Kaiser und Laura Kaffedjoli.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute werden wir, wie auch sonst immer, ein paar sehr wichtige und aktuelle Themen aufgreifen. Zu der heutigen Thematik habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich auch gerne einmal vorstellen dürfen.
Ja, guten Tag zusammen. Ich bin Jutta Hartmann, Rechtsanwältin und als Beraterin in den ständigen Ausschüssen tätig.
Hallo zusammen, ich bin Leonard Neitzel, Rechtshistoriker für die Geschichte der EU.
Vielen Dank fürs Vorstellen. Ich würde dann auch gleich direkt ins Thema einsteigen. Und zwar ist es jetzt etwas über ein Jahr her, seitdem der Russland-Ukraine-Konflikt begonnen hat. Und wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, steht die Ukraine seit Mitte des letzten Jahres auch auf der Liste der EU-Beitrittskandidaten. Da werfen sich natürlich einige Fragen auf. Zuerst einmal fragt man sich, wie diese Zulassung so schnell erfolgen konnte. Und zum anderen möchte man natürlich auch gerne wissen, wie diese ganze Eintritts- und Austrittskiste überhaupt funktioniert. Und genau mit diesen Themen beschäftigen wir uns heute. Gerne übergebe ich das Wort an unseren heutigen Rechtshistoriker, Herr Neitzel. Was sagen Sie dazu?
Ja, erst einmal vielen Dank für diese Frage. Und zwar für einen Beitritt zur Europäischen Union haben die Staats- und Regierungschefs der EU 1993 bei ihrem Treffen in Kopenhagen drei Voraussetzungen formuliert. Diese sogenannten Kopenhagener Kriterien müssen alle Staaten erfüllen, die der EU beitreten wollen. Die Bedingungen für die Beitritte werden grundsätzlich in Abkommen festgelegt. Diese Beitrittsabkommen werden zwischen der Union und den Beitrittskandidaten kapitelweise ausgehandelt. Derzeit sind dies 35 Kapitel, die alle Rechtsbereiche umfassen. Bestandteil der Abkommen sind meist Übergangsregelungen, um den Beitritt eines Landes für beide Seiten vertraglich zu gestalten. Diese Verhandlungen dauern normalerweise mehrere Jahre.
Sehr interessant. Wie wir ja bereits wissen, belegen sich die Verhandlungen in unserem gegenwärtigen Fall auf lediglich mehrere Monate. Sie haben jetzt gerade von Abkommen gesprochen. Könnten Sie darauf bitte noch einmal näher eingehen?
Ja, klar, gerne. Und zwar, um die häufigen blutigen Konflikte in Europa, die im Zweiten Weltkrieg gipfelten, zu beenden, begannen die europäischen Politiker mit dem Aufbau einer Gemeinschaft, die wir heute als Europäische Union kennen. Die 1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist der erste Schritt zur Sicherung des dauerhaften Friedens. 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, auch EWG genannt, gegründet und damit eine neue Ära der immer engeren Zusammenarbeit in Europa eingeläutet. Diese sind heute bekannt als die römischen Verträge. Mit den römischen Verträgen wurden spezielle Vorkehrungen für die Direktwahl der Mitglieder getroffen. Diese wurden dann 1979 umgesetzt. Der Vertrag von Lissabon reformierte den Vertrag über die Europäische Union, auch EU-Vertrag genannt, und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, auch EG-Vertrag genannt. Er übernahm dabei wesentliche Inhalte des EU-Verfassungsvertrages, der 2005 in Referenden Frankreich und den Niederlanden abgelehnt worden war. Im Gegensatz zum Verfassungsvertrag ersetzte er den EU- und den EG-Vertrag aber nicht, sondern änderte sie nur ab.
Finden diese Verträge in der Gegenwart denn immer noch Anwendung?
Ja, die Verträge traten am 1. Januar 1958 in Kraft und gelten als Fundament der EU in der Verfassung des Vertrages von Lissabon fort. Also ja, sie finden bis heute noch Anwendung.
Vielen Dank für Ihre Meinung dazu. Wie wichtig erscheinen Ihnen diese Verträge aus politischer Sicht noch zur heutigen Zeit, Frau Hartmann?
Ja, also ich kann dem Herrn Kollegen da ebenfalls nur zustimmen und immer wieder betonen, dass die römischen Verträge als auch der Vertrag von Lissabon die Geburtsurkunde der Europäischen Union darstellen, damit einhergehend auch die neue Ära der Supranationalität. Natürlich pflegten einzelne Länder schon vorher diplomatische Beziehungen, aber durch die Verträge wurde ein lockerer Staatenbund geschaffen, welcher durch die Verfolgung gemeinsamer Interessen und gemeinsam gebildeter Institutionen zur Umsetzung dieser Ziele, beispielsweise die Wirtschaft voranbrachte oder den Binnenmarkt, schuf und erweiterte und so weiter und so fort. Durch eine solche Funktionsweise wird auf der einen Seite die Lebensqualität in den einzelnen Ländern erhöht, was wiederum die Bürgerinnen dort erfreut. Natürlich muss man auch beachten, dass wir dem ständigen Wandel unterworfen sind, aber die Europäische Union als solche eben durch diese Verträge im Kern stets bestehen bleibt, unabhängig davon, in was für Krisen wir uns befinden. Wenn man sich jetzt die Situation beispielsweise in der Ukraine anguckt, und was für einen Effekt das auf die ganze Europäische Union hat, obwohl dieses Land eben nicht zur Europäischen Union gehört. Damit sind die Verträge in ihrem Kern auch heute hochaktuell und unverzichtbar. Und was die europäische Integrität hier angeht, die, ja, die kann man natürlich weiter fördern und ausweiten. Und hier und da sind auch politische Stimmen aufgekommen, dass es eben ein einheitliches europäisches Rechtssystem braucht mittlerweile oder dass dies dringend notwendig ist, wie genau ein solches System eben ausgestaltet werden sollte, wer sich damit befassen sollte und so weiter und so fort. Das ist eine sehr komplexe Frage, auch eine ganz andere Frage eben, die den Podcast oder den Rahmen dieses Podcasts meiner Meinung nach sprengen würde, weshalb dies eventuell Thema für eine andere Podcast-Folge sein könnte. Zusammenfassend kann ich nur noch mal sagen, dass die Verträge selbst heutzutage nicht hinwegzudenken sind.
Vielen Dank. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, mit Ihnen beiden bezüglich dessen noch einmal zusammenzukommen. Aber zurück zu unserer heutigen Thematik. Wie wichtig erscheinen Ihnen diese Verträge denn zur heutigen Zeit, bezugnehmend auf unser jetziges Thema?
Nun ja, dadurch, dass der Vertrag von Lissabon die EU-Eintritts- und Austrittsverfahren regelt, sind diese auch für alle EU-Beitrittskandidaten wichtig, nicht nur für die Ukraine. Die Liste ist ja noch ein bisschen länger. Und diese potenziellen Beitrittskandidaten müssen gewisse Anforderungen erfüllen, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, die der Kollege ja eben schon angesprochen und erläutert hat. Das sind, also nur zur Wiederholung nochmal, politische und wirtschaftliche Voraussetzungen, die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, eine funktionierende Marktwirtschaft und viele weitere Bedingungen, die halt erfüllt sein müssen, damit das Parlament überhaupt abstimmen kann, inwiefern dieser Staat ein Mitglied wird oder nicht. Und diese Kriterien waren halt zu Gründungszeiten der EU noch nicht vorhanden, sind es aber mittlerweile. Und solange diese von der Ukraine noch nicht erfüllt werden, ist ein EU-Beitritt noch sehr weit weg für dieses Land. So, die Aufnahme der Ukraine als Beitrittskandidat ist nach jahrelanger Beziehung meines Erachtens gerechtfertigt gewesen. Und inwiefern das Land nach jahrelanger Beziehung halt doch noch irgendwie in einem Schnellverfahren früher aufgenommen werden kann und darf, ist streitig und streng gesehen durch die Verträge auch nicht möglich.
Ja, vielen Dank. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Um noch einmal zusammenzufassen, die römischen Verträge wie auch der Vertrag von Lissabon gelten als Fundament der Europäischen Union. Die römischen Verträge sind vor allem für die Handelspolitik wichtig, regeln aber auch die Vorkehrungen für die Wahlen von EU-Mitgliedstaaten. Der Vertrag von Lissabon dient vor allem dafür, die EU demokratischer, transparenter und effizienter zu strukturieren. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge dabei sind. Abschließend möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Gästen heute bedanken, die sehr viel zu diesen wichtigen Themen beigetragen haben, und verabschiede mich hiermit. Vielen Dank.